Karim masturbiert.
Dauernd. Definitiv, ja. Dann Breakdancen.
Danach im Krankenhaus mit Penisbruch. Herzlichen Glückwunsch.
Ich helf dir, ich bimm's dich.
Das ist ekelhaft, das ist deine Schwester. Nimm deine Cousine.
Es geht nicht um mich.
Doggy-Style natürlich.
Boah, ich bin so Katastrophe darin. Sex. Nein, nicht.
Yes. Ding, ding, ding.
Was?
Wup, wup. Endlich wieder Freitag. Willkommen beim Petcast. So, das war der zweite Anlauf für dieses Intro. Schön, dass ihr da seid. Hallo Maike, hallo Massi.
Hi Karim, hi Massi.
Hallöchen. Wir haben heute ein interessantes Thema, aber vorher haben wir zwei wichtige Dinge zu klären. Erstens danken wir unserem Sponsor Megazoon Nord. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen Equipment für euer Tier zu kaufen, nachdem ihr heute die Podcast-Folge gehört habt vielleicht oder auch nicht, dann könnt ihr auf megazoon-nord.de gehen. Wir verlinken das nochmal im Beschreibungsfeld und da shoppen. So, und das zweite Thema, das mich sehr interessiert, ist Amadeus, Amadeus.
Ich hab Massi ist wieder Massi. Papa geworden.
Genau, Massi macht geworden. Das komplette Feeling.
Oh, fuck, ey. Das ist Wahnsinn. Ich habe einen kleinen portugiesischen Hund bei mir, den ich jetzt seit über 2 Jahren kenne. Und irgendwie, ja, ich arbeite seit so vielen Jahren im Tierschutz, aber dieser Hund hat es mir irgendwie so angetan. Ich habe einen Post bekommen damals, dass es einen Hund gibt, der sich nicht anfassen lässt und wirklich Probleme hat, dass er aus der Tierschutz, vom Tierschutz aus Deutschland quasi supported wird, in Portugal in einer Tötungsstation war, dort rausgeholt wurde. Und ja, aber wie gesagt, er war total traumatisiert und ließ sich nicht anfassen. Und ich habe seine Futterpatenschaft übernommen und habe eigentlich nach einer Pflegestelle gesucht, keine gefunden. Und jetzt habe ich, als ich umgezogen bin, hier ein bisschen mehr Platz bekommen habe, habe ich ihn sofort zu mir geholt. Und jetzt ist er seit ein paar Tagen bei mir und raubt mir ein wenig den Schlaf.
Ja, erzähl mal, wie war das? Er ist angekommen und wie ging es los?
Also ja, wir hatten einen Treffpunkt, wo wir ihn vom Transporter abgenommen haben und ja, und da war der schon total aufgeregt, zitterte am ganzen Körper, knickte immer wieder ein, weil er auch natürlich sehr wenig bemuskelt ist und war total verwirrt. Und als ich ihn dann halt eben in Empfang genommen habe, hat man schon gemerkt, okay, gut, ne, zu hastige Bewegungen, da reagiert er da drauf und schnappt in der Luft danach, aber das hat sich unglaublich schnell gelegt. Jetzt ist er seit ein paar Tagen bei mir, findet sich Stück für Stück ein, folgt mir schon, hört noch nicht so gut. Ich glaube, der hat allgemein Probleme zu hören, weil er schon sehr, sehr alt wirkt, aber ist ein toller Kerl, der aber wirklich noch Struktur braucht. Und in der Nacht, diese Nacht hat er mich 3-mal geweckt, hat einmal um 2 Uhr morgens geheult, da bin ich bis 3 Uhr morgens mit ihm noch raus gewesen und habe ihn langsam schlafen gelegt. Dann hat er bis 5 Uhr, dann hat er um 5 Uhr angefangen, dann habe ich bis 6 und dann hat er auch noch mal, ja, als ich dann gedacht habe, okay, gut, jetzt könnte ich mich wenigstens ein bisschen hinlegen, hat er genau dann wieder angefangen zu heulen. Da habe ich mit allen Vätern und Müttern mitgefiebert und
gefühlt. Ja, ich fühle dich total. Also ich habe wirklich massives Mitgefühl.
Also von daher, ich hab absolute Verständnis für ihn und gehe hin und helfe ihm dann aus seiner Situation heraus. Aber es ist anstrengend.
Massi, bist du jetzt die Pflegestelle oder bist du die Endstelle?
Ich bin die Pflegestelle tatsächlich. Ich habe ihn überwiegend nur dafür da, damit ich ihn rehabilitiere und für ihn ein passendes Zuhause finde, wo er ankommen kann. Ich finde das einfach, also für mich persönlich, ich mache das schon seit sehr vielen Jahren und jedes Mal, wenn ein Hund, vor allen Dingen, wenn ich mich an den Hund gewöhnt habe, so viel Arbeit reingesteckt habe und die Entwicklung miterlebe, verliebe ich mich natürlich auch sehr, sehr schnell. Und es reißt mir jedes Mal ein Stück Herz mit raus, wenn ich ihn vergebe, aber es ist halt einfach absolut egoistisch, meines Erachtens, wenn ich ihn behalten würde, weil wenn er mich nicht braucht, dann ist das Beste, was ich gemacht habe.
Voll gut, ja. Ja, das hast du schön gesagt, ja.
Du weißt ja, dass er ein gutes Zuhause kommt. Das ist ja auch nochmal, wenn man nicht wüsste, was mit den Tieren passiert, stelle ich mir auch irgendwie schwer vor. Aber genau, solange man das irgendwie überprüfen kann oder das einfach weiß, dass er ein schönes Zuhause hat.
Das Interessante ist, dass ich mache das jetzt schon seit 16 Jahren und ich habe zu allen Hunden Kontakt, zu allen Familien, die ich vermittelt habe. Das
ist natürlich super.
zu allen. Und das ist Wahnsinn. Also die schicken mir regelmäßig Fotos, updaten mich, folgen mir auf Instagram, schreiben dort immer wieder rein, freuen sich für andere Tiere, weil sie dann, es entsteht richtig so eine kleine Community. Und dadurch, dass ich halt eben ja weltweit für verschiedene Tierschutzorganisationen arbeite, sind die auch miteinander mittlerweile verknüpft. Und es ist einfach nur schön, wie man sich gegenseitig dort hilft. Und zu sehen, was das für wunderbare Tiere werden, ist noch viel schöner. Dadurch habe ich auch viele Freunde gewonnen. Ich habe jetzt beispielsweise vor vielen Jahren eine kleine Dackelhündin übernommen und sie hatte ich am längsten von allen Hunden. Ein Jahr lang war sie bei mir, sie war auch schwer traumatisiert, hat mir die Finger kaputt gebissen. Also von Nelly habe ich noch einige Narben, die mich immer an sie erinnern werden, an die Anfangszeit mit ihr. Und ich habe sie ein Jahr lang rehabilitiert und eine junge Dame gefunden. Ricarda, Shoutouts an dich. Das war der Wahnsinn, was du gemacht hast. Und ich habe sie ja dann zusammengebracht, die beiden. Und heute, nach, ich glaube jetzt 6 Jahren, leben die an der Nordsee, haben ein wunderschönes Zuhause. Nelly hat ein Geschwisterchen bekommen, ein kleines Männchenkind. Und ja, und die leben jetzt zusammen und es ist alles wunderbar. Und ich bin mit ihnen befreundet. Und wir sehen uns häufig mal.
Voll cool. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, den Sprung zu unserem eigentlichen Thema zu machen.
Naja, doch, Menschenkind.
Ich könnte, warte, Menschenkind. Ich könnte euch eine Sache erzählen. Pass auf, so kriegen wir die Überleitung. Und
okay,
zwar,
ich bin gespannt.
Ich hatte Anfang des letzten Jahres hatte ich einen kleinen griechischen Straßenhund bei mir namens Frederik. Und Frederik war so süß, aber der übelste Rammler. Der hat einfach alles niedergebumst, was ihm in die Quere kam. Also es war so übel. Das war teilweise so schlimm. Der ist meinem Mädchen hinterhergerannt und ich musste den an seinem Platz festmachen. Und er hat die ganze Nacht nach der geheult. Die ganze Nacht in einem Ton. Und ich bin wirklich ein unglaublich geduldiger Mensch mit Hunden. Aber dieser Hund hat es geschafft, dass ich wirklich echt mir vorgestellt habe, dahin mit einem Kissen hinzugehen. Weil er hat mich so fertig gemacht. Er hat in einem Ton, vor allen Dingen in so einem schrillen Ton, hätte ich Weingläser bei mir zu Hause, die wären alle zerplatzt. Also der hat mich fertig gemacht, wirklich. Aber den haben wir auch am Ende hingekriegt.
Habt ihr das Rammeln ausgetrieben? Ja, aber schöne Überleitung. Das passt doch perfekt. ja, wie ihr am Sendungstitel gesehen habt, vermutlich ist unser Thema heute Sex im Tierreich. Und
das ist so ein spannendes, geiles Thema. Ja. Ich freue mich so sehr darüber.
Wortwörtlich, ja.
Man muss immer nur schauen, dass man nicht so viele parallel zu unserem menschlichen Leben zieht. Weil ich finde immer bei dem... Nicht so viel, aber ich finde immer bei dem Thema merkt man total, dass wir vielleicht doch alle nur kleine Tierchen sind, die dann doch irgendwie den biologischen Grundregeln, Hormonen etc. unterworfen sind, weil viele Sachen laufen doch ziemlich gleich ab bei uns, wie auch im Tierreich.
Das sind auch nur Affen, ne?
Ich bin auch.
Also wir jetzt.
Ein kleines Tierchen. Das ist meine Ausrede. Falls irgendeiner mal sagt, ey Männer, seid doch alle gleich, dann sage ich, es tut mir leid, ich kann nichts dafür, ich komme aus dem Tierreich.
Ein Nacktaffe.
Ein Nacktaffe, genau.
Karim, was ist los? Was ist los? Steckt da kein kleines Tierchen in dir?
Doch, natürlich. Man darf es nur nicht als Ausrede verwenden. Das ist das Einzige, was ich denke. Aber das machen wir nicht. Genau, aber jeder von uns.
Gründung.
Genau. Jeder von uns hat ja zwei hatten wir gesagt, so Sachen rausgesucht. Ich bin sehr gespannt. Ich vermute, dass wir heute, Marci und ich, was von Maike lernen werden, von irgendwelchen Tieren, von denen wir keine Ahnung haben.
Ich habe mir extra dein Lieblingstier rausgesucht, Karim. Dass du eine Beziehung aufbauen kannst.
Du willst nicht von Katzen, ne?
Sex mit Spinnen. Nein, nicht Sex mit Spinnen. Sex bei Spinnen. Das ist auch was, was wir sagen.
Also die Spinnen geplatzt wie Friedensträume. magst du einfach mal loslegen, Maike? Bring das hinter uns. Spinnsex.
Also ich weiß ja nicht, was ihr so macht, um euch irgendwie nach der Arbeit, nach einem langen Arbeitstag runterzubringen und zu entspannen. Ich gucke halt super gerne Tierdokumentationen. Und
Karim masturbiert.
Ja, dauernd. Definitiv, ja. Da ich, aber, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeite, ist das sehr
keine
selten.
Keine Zeit.
Und Spinnen, darauf wollte nämlich Mike hinaus, machen es mit 8 Beinen.
8 Beinen, das ist dann technisch schon anspruchsvoll. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja mittlerweile super coole Tierdokumentationen und irgendwie gefühlt 80% drehen sich ja um irgendwelche Balzverhalten bei Tieren. Also was muss ich quasi machen, um einen Partner zu bekommen? Und da gibt es ja super viele verschiedene Strategien irgendwie. Kennt ihr diese Paradiesvögel, die dann immer so abdancen und total coole Moves machen und die Federn immer so aufstellen?
So krass aus.
Die finde ich auch super cool. Also das zum Thema, wir sind gar nicht so weit weg von den Tieren eigentlich, wenn man das mal so vergleicht. Die verschiedenen Strategien, die es da gibt, die machen eigentlich genau das gleiche wie wir, wenn wir ein Date haben.
Sind identisch. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich meine, keine Ahnung. Wenn man jetzt ein Date zu Hause beispielsweise hat, ich meine, was macht man? Man räumt die Bude auf und putzt, wie man die putzen würde. Man besorgt leckeres Essen, man wäscht sich, man macht sich hübsch, was sieht was Schönes an, man parfümiert sich ein, dass man lecker riecht, ist eigentlich 1:1 das, was alle Tiere machen normalerweise.
Dann Breakdancen.
Und dann Breakdancen. Dann
wenn
geht's ab.
Wenn die Tür aufgeht, direkt Breakdance. Also so habe ich das immer gemacht.
Super.
Und ich finde das mega lustig. Manche Tiere treiben es ja voll auf die Spitze, was sowas angeht und müssen sich da echt was überlegen. Das sind vor allem ja eben Tiere, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr Weibchen als Männchen gibt. Da müssen die Männchen ja schon sehr, sehr kreativ sein. Wo es ja Männchen als Weibchen gibt, so rum. Moment, jetzt bin ich raus. Stimmt das? Wo es mehr Männchen als Weibchen gibt? Genau, wo es mehr männliche
wenn,
Tiere gibt.
Wenn es mehr Männchen gibt, dann,
genau, dann müssen die
Männchen
kreativ sein.
Ja.
Genau.
Ja.
Und wer es da super auf die, ja, halbe bringt, was diese Sachen angeht, ist die Listspinne. Also ein unglaublich hübsches Lebewesen.
Die Lustspinne.
Lustig ist ja dann nicht. Die lustvolle Listspinne, genau. Und
ich google das jetzt, wie die aussehen.
Genau, google das erstmal, wie die aussehen. Und
Karim schaut, ob die sexy sind oder was.
Boah.
Nicht so dein Typ, Karim.
Nee,
nicht so.
Die sehen aber auch nicht hübsch aus. Die sind einfach nur so braun und haben halt zu viele Beine.
Ja, darum müssen sie ja super gute Verhaltensweisen an den Tag legen, um ein Weibchen abzubekommen. Das ist ja der Trick dahinter.
Und jetzt bin ich gespannt.
Aber wirklich nicht so hübsch.
No?
Es gibt, also für uns zumindest. Also die Listspinnen finden sich gegenseitig bestimmt super attraktiv. Die fänden uns dafür vielleicht ein bisschen hässlich. Und was ganz viele Tiere ja auch machen, sind diese Brautgeschenke. Also Männchen besorgen irgendwas Cooles und schenken das ein Weibchen, damit es sich mit einem paart. Ich will jetzt nichts über Parallelen im Menschenreich sagen, aber gut. Und das gibt es ja bei ganz vielen Tieren. Das gibt es ja bei Pinguinen, die irgendwelche Kieselsteine verschenken, um sich dann paaren zu können. Und die Listspinne macht das eben auch, aber die macht es halt total hardcore. Die Listspinne verschenkt halt irgendwas zu essen. Finde ich schon mal eigentlich primär eine sehr gute Idee. Und was die hierbei macht, die verpackt das Essen als Geschenk. Und zwar in einem ganz speziellem Seidenkokon, den sie vorher mit Pheromonen eingepinselt hat quasi. Beziehungsweise sie macht extra einen Spinnfaden mit ihren Pheromonen, damit der gut riecht und wickelt dieses Geschenk, das ist dann meistens irgendein anderes totes Tier oder sowas, ganz oft damit ein und verpackt das richtig schön als Geschenk. Karims Blick ist gerade sehr angewidert.
Ja, ich stelle mir vor, du hast so ein geiles Geschenk und das riecht gut und es sieht voll hübsch aus, da ist halt eine Leiche drin, geil.
Die Listspinnenweibchen finden das ziemlich ansprechend, glaube ich.
Aber okay. Jetzt stell dir das mal vor, du bist bei einem Date, Parallelen zu der Menschenwelt. Du bist auf dem Weg zu einem Date und hast da schön verpackt ein Steak und nimmst es mit.
Ja, aber
auch so ein richtig, genau richtig blutiges.
Ja, der Trick ist aber, du nimmst es nicht mit bei der Listspinne. Und zwar ist der Trick dahinter, dass die männliche Listspinne, der weiblichen Listspinne, dann dieses Geschenk überreicht, die nimmt das sehr gerne an, weil erstens, es riecht lecker, zweitens, da ist wahrscheinlich was Leckeres zu essen drin. Und in der Zeit, wo sich das Weibchen dann das Geschenk nimmt, nimmt halt die männliche Listspinne das Weibchen. Das heißt, je besser es eingepackt ist, je schneller. Ja, ist schon fies. Und,
nicht schlecht. Nicht schlecht. Warte. Respekt.
Also sprich, je länger das Weibchen braucht, das Geschenk auszupacken, in der Zeit wird sie die ganze Zeit vom Männchen begattet, desto größer ist die Chance, dass die Begattung Erfolg hat und sich das Männchen fortpflanzt. Also packen die sehr gut ein. Jetzt kommen aber zwei fiese Sachen
damit
dazu.
Damit lange beschäftigt ist.
Genau, möglichst lange beschäftigt.
Müsst ihr auch gerade an Mr. Bean in Tatsächlich Liebe denken, wo er das Geschenk so ganz ordentlich einpackt, wenn noch so Glitter drüber macht.
Also schon mal merken, für irgendwie den nächsten Hochzeitstag oder so, Geschenke am besten so 100-fach einpacken. Und
okay.
Ja, was jetzt super fies ist, was Menschen hoffentlich ja Gott sei Dank nicht machen, manchmal verarschen die Weibchen Lichtspinnen, und zwar machen die dann manchmal einfach gar nichts rein oder nehmen irgendwas, was gar nicht cool ist, irgendwie eine alte, verwelkte Blume oder sowas. Und das Weibchen weiß das ja nicht, bevor es das auspackt. Und dann warten die halt so lange, bis es fertig ausgepackt ist, dann machst du auf und denkst dir so, super, eine verwelkte Rose, wie schön, herzlichen Glückwunsch, aber dann ist es schon vorbei und das Weibchen ist wahrscheinlich schon trank.
Das ist ja räudig.
Und wenn das nicht passiert, also es gibt wirklich Studien darüber, ungefähr 30% dieser Geschenke sind Fake-Geschenke. Und da ist einfach nichts drin oder Mist. Und wenn das Männchen was Gutes angeschleppt hat, also irgendwas super Leckeres zu essen für das Weibchen, was es dann auch manchmal macht, ist, wenn das schneller fertig ist als das Weibchen, dann klaut sich das einfach wieder zurück und isst es selber auf. Was ich auch ganz schön gemein finde.
Also Lichtspinnen sind eigentlich so die Fuckboys unter den Spinnen, oder?
Ja, sehr listige Lichtspinnen, ja.
Oh.
Nicht okay, Lichtspinnen. Wir finden das wirklich nicht okay.
Moralisch
sehr anstößend. Das verurteilen wir streng.
Ja.
Ja.
Absolut.
Also man sieht echt, wie ausgefeilt die Ideen im Tierreich werden, um irgendwie an Sex zu kommen und sich irgendwie fortzusetzen.
Michael, was hast du sonst noch so für crazy Sachen? Ich will eigentlich...
Michael, redet einfach, wir hören nur zu.
Ja, ohne Witz.
Ja, ich darf es schon wieder nicht sagen, kriege ich wieder gruselige Instagram-Nachrichten, aber ich finde das Thema halt super spannend und vor allem, wenn man sich halt im Tierreich umschaut, also Vögel und Insekten,
Fetisch,
da gibt es so coole
Fetisch
Sachen
Jürgen?
Einfach.
69?
Fetisch Günther.
Fetisch Günther.
Fuß Günther, 68.
Ich habe immer noch, dass das Massis Synonym ist, um mich zu ärgern. Ja, da gibt es ja auch, super viele coole Bücher drüber, die ich gerade mal wieder lese. Das ist echt spannend. Also irgendwie, es gibt so viele Parallelen. Ich habe männliche Prachtbienen, die designen ihr eigenes Parfüm, um irgendwie gut zu riechen für die Weibchen. Das heißt, bevor die sich paaren wollen, fliegen die durch die Gegend und suchen irgendwelche seltenen Gerüche, die Weibchen deswegen anziehend finden. Also ist ein bisschen anders als bei uns. Die riechen halt nicht lecker nach Blumen, sondern eher so nach fauligen Früchten, Laub und irgendwelchen Kotbestandteilen.
Geben sich wenigstens Mühe.
Die geben sich voll Mühe, da fährt die Prachtbiene drauf ab. Und so kann man sich halt schnell paaren. Das ist, als würden wir das teuerste Parfüm irgendwie kaufen.
Ich finde der Parfüm gar nicht so geil, aber nun gut.
Was?
Du setzt auf deine Pheromone.
Nein, aber es hängt vom Parfüm ab, glaube ich. Egal, das war jetzt ein bisschen off-topic. auf jeden Fall finde ich, den Bienen muss man da wenigstens Props geben, weil die halt sich Mühe geben und was Ordentliches machen und nicht wie die Lissspinne.
Was Bösartiges. Karim, hast du irgendwelche Flirtstrategien? Also jetzt natürlich nicht mehr, weil verheiratet und so.
ich habe auf jeden Fall nie Flirtstrategien angewendet, die Katzen anwenden, weil Katzen da ziemlich asozial unterwegs sind. Also
du beißt also niemanden.
Der Karim hat Der Karim hat aber super eine Überleitung bekommen.
Der Karim hat sie super.
Was er für Blatt.
Der hat sich einfach rausgeredet.
Entschuldigung, ich bin seit lange mit meiner Frau zusammen und irgendwie auch schon lange verheiratet und so, also irgendwie, ja, lange nicht mehr im Dating gewesen. Aber was ich erzählen kann, ist, dass Katzensex.
Aber sorry, da muss ich einhaken.
Ja, man kann auch Partner daten.
Da muss ich.
Okay, ja, man datet also auch seinen Partner natürlich, aber.
Voll, erstens.
Aber es spielt sich schon ein, oder? Es ist schon so, dass man halt dann. Ich glaube, dass man da mehr Sicherheit gewinnt und dadurch ja dann nicht so irgendwie. Also zum Beispiel, wenn die Tür aufgeht, Breakdance sehe ich jetzt nicht mehr jedes Mal.
Wie am Anfang.
Echt?
Genau.
Ich mach das. Seit 16 Jahren, das funktioniert, ich schwör's. Ja,
aber Sie, du bist auch
genau
ein Tänzer.
Das finde ich schade. Und mal abgesehen davon, ich finde auch halt, dass, ich meine, Flirten hört sich ja immer so an, als ob es direkt um Sex geht oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man verheiratet oder irgendwie vergeben oder sonst irgendwas heißt, dass man dann nicht mehr flirtet. Flirten tust du ja immer. Also verstehst du, Flirt ist ja auch ein Stück weit ein Mechanismus, auch im Tierreich. Bei den Hunden ist es beispielsweise eine Möglichkeit, um Spannungen zu lösen. Und hier geht es nicht, dem anderen zu imponieren und zu sagen, hey, guck mal, wie attraktiv ich bin, sondern vielmehr, es gibt ja auch dieses Flirt beziehungsweise Fiddle-About, dass du quasi als Übersprungshandlung eine Situation, eine Spannung beispielsweise löst, einen Konflikt damit löst, indem du spielerisch daran gehst, was dich neckt, das liebt 70. Beispielsweise wird häufig die Vorderkörpertiefstellung als Flirt bei den Hunden angesehen und es ist gar keine Spielsequenz, sondern vielmehr wird diese Spielsequenz oder wird dieses spielerische Verhalten eingesetzt, um einen Konflikt zu lösen. Das heißt also, auch Flirt ist hier sehr, sehr wichtig, auch bei uns Menschen ist Flirt sehr wichtig. Ich hatte beispielsweise eine Kontakt mit einer Amtsärztin und ich habe relativ früh, das ist Anfang meiner Karriere gewesen, und ich merkte relativ schnell, dass sie mich nicht so gern mochte. Weshalb auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht war ich ihr zu jung, zu wild, zu enthusiastisch. Sie verwendete den Begriff, das war, ich meine, sie hat sogar selber enthusiastisch gesagt. Und es ist tatsächlich so gewesen, es war eine ältere Dame und ich musste mich mit ihr anfreunden. Also habe ich angefangen zu flirten. Und zwar nicht, hey, was haben Sie da für schöne Sandalen an? Sondern vielmehr als Möglichkeit, freundlich zu sein, über sie, mit ihr zu lachen, Witze zu machen, die Situation, die Stimmung zu lockern. Und das finde ich super. Also Flirt ist sehr wichtig. Also Sex sells, aber überall.
Aber hat nicht, ist nicht, also ich würde jetzt Flirt als mit romantischen Intentionen definieren, oder? Und das andere ist halt.
Eben nicht. Das ist der menschliche Gedanke. Romantische, wenn ich jetzt beispielsweise, ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen und habe auch ab und an mal jemanden, den ich besonders gern mag. Ob jetzt Männlein oder Weiblein ist, ja, spielt die überhaupt gar keine Rolle. Da kann man trotzdem doch flirten. Ich habe so viele schwule Klienten, die mit mir flirten und ich finde das so lustig und finde das amüsant und rede mit ihnen gerne darüber. Das hat ja keinen romantischen Hintergrund, nur weil man dann halt eben flirtet.
Aber ich denke, das kommt auch sehr auf die eigene Person und auf die Persönlichkeit drauf an. Es gibt einfach Menschen, die sind einfach sehr flirty und offen und kommunikativ. Dann gibt es Menschen, die mögen das nicht so, da können es auch einfach nicht so. Aber da ist ja für jeden die Grenze auch anders. Also manche fühlen sich da auch sehr schnell irgendwie überfordert mit, wenn jemand so flirty mit ihnen ist. Und andere finden das total super. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wo auch die Grenze ist. Auch vor allem auch im beruflichen Umfeld natürlich.
Ich meine, der Duden sagt, also ich stimme dir ein Stück weit zu, Massi, aber also der erste Satz der Begriffsbedeutung Flirten ist, jemanden durch ein bestimmtes Verhalten, durch Gesten, Blicke oder scherzhafte Worte seine Zuneigung bekunden. So, dann kommt der zweite und Halbsatz und auf diese Weise eine erotische Beziehung anzubahnen suchen. Ich stimme dir aber zu, dass das vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist, dass so Flirten halt auch einfach normaler Alltagsumgang ist, wenn man halt irgendwie offen ist sozusagen.
Ich würde dem ersten Satz zustimmen im Duden.
Ja.
Ohne die Intention dahinter, warum man flirtet, kann unterschiedlich sein. Die Zuneigung gewinnen, ja. Zuneigung bedeutet aber auch für mich, eine Akzeptanz zu erhalten, einen Konflikt beispielsweise friedlich zu lösen. Die Zuneigung heißt ja letztlich auch einfach, ja, nicht mehr in der Gefahr zu sein, kein Teil dazu beitragen zu können, zu einer Gruppe oder sonst irgendetwas. Du flirtest im Grunde genommen den gesamten Tag. Ob du in beruflicher Ebene oder irgendwie in einer anderen Situation, du bist ja immer dabei, irgendwie dich selbst gut zu verkaufen, gut zu kleiden, und damit fängst du ja schon an zu flirten, finde ich. Wenn du, ich weiß es nicht, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, jetzt hier darauf zu beziehen, aber.
Nee, ich verstehe total, was du meinst, ja. Okay, das heißt, dann einer Fact war auf jeden Fall schon mal das mit den Hunden, dass das häufig spielerisches, konfliktlösendes Verhalten ist.
Nee, das war jetzt, ich hatte es mir nicht aufgeschrieben, aber wenn du es als Fact sehen willst, dann mach es.
Nein, überhaupt nicht. Ich fand das nur so interessant, weil ich das selber nicht wusste, weil ich kenne halt diese Position, wenn die dann vorne so runtergehen, und ich dachte auch, dass das eine Spielaufforderung sei, aber dem ist nicht so, sagst du.
Nicht nur,
nicht unbedingt,
das kannst
so.
Du nicht verallgemeinern. Es gibt in der Verhaltenspsychologie, reden wir von den sogenannten 4 Fs. Die kommen aus dem angloamerikanischen Fight, Flight, Freeze or Flirt. Und Flirt kannst du sehen als Fiddleabout beispielsweise auch. Das heißt also, im Grunde genommen kannst du spielerisch einen Konflikt lösen. Und es geht auch nicht nur darum, dass das halt eben als, und hier wird Flirt eher gesehen als Zuneigungsform, als eine deeskalierende, als ein Kommunikationsmittel, um zu deeskalieren. Das heißt also, im Grunde genommen geht es auch bei Flirten nicht hier vordergründig darum, einen Sexualpartner zu finden oder eine romantische Vorstellung zu verwirklichen.
Mhm. Karim, okay, ich glaube, du wolltest über Flirt und Sexualverhalten bei Katzen sprechen.
Ja, das ist halt so ein bisschen anders, weil Katzensex ist halt eher so rough, ist mehr so SM, weil Kater mehr so über Kätzinnen herfallen. Also Kätzinnen sind in einer Rolligkeit, und das kennt man, wenn man eine unkastrierte Katze schon mal gesehen hat, die rollig ist, die sind sehr, sehr lautstark und die.
Das ist die Hölle, wenn deine Nachbarn eine haben.
Ja.
Das
schon.
Ist echt. Also man hält das, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal. Die ganze Nacht schreien die Viecher wie sonst was.
Ja.
Und es ist wirklich schwierig auszuhalten. Und dann hast du so Nachbarn, die dann sagen, nein, wir kastrieren die aber nicht, weil das ist unnatürlich. Und denkst du so, ja, ich find's auch unnatürlich, wenn die Katze 3 Wochen lang durchschreit irgendwie, aber gut.
Dauerhorny. Ja, und das Besondere bei Katzen ist, bei Kätzinnen, die haben anders als wir Menschen nicht regelmäßig einen Eisprung, wo sie dann halt empfangsbereit sind, sondern da wird der Eisprung mechanisch ausgelöst. Das heißt, durch den Penis, der dann in die Vagina eindringt, wird der Eisprung erst ausgelöst. Und um sicherzustellen, dass diese mechanische Reibung wahrgenommen wird, haben halt Kater im Laufe der Evolution Stacheln entwickelt an ihrer Eichel. Und diese Stachel sind halt literally Stacheln, also so richtige Hornstacheln, Papillen. Und die sorgen dafür, dass die Kätzchen auf jeden Fall das mitbekommt, wenn der Kater eindringt und der Eisprung halt ausgelöst wird. Und da das natürlich unangenehm ist, verbeißen sich Kater halt häufig auch im Nacken von der Kätzin. Und ja, das Ganze ist eine eher unschöne Angelegenheit, habe ich oft den Eindruck, für die Kätzin, oder?
Ja, also super glücklich wird die nicht.
An.
Ja, es ist sehr unschön. Katzensex ist wirklich rough. Und hinzu kommt, dass Kätzinnen, dass es so ist, wenn in kurzer Folge mehrere Kater auf die Kätzin draufspringen, dann kann die theoretisch auch, also auch praktisch, kann sie von mehreren Vätern, Katern gleichzeitig schwanger werden.
Aber es nehmen ja auch nicht alle weiblichen Katzen so hin. Ich fand das mal voll lustig. Ich war mal auf Safari in Afrika und konnte dabei zusehen, wie sich Löwen gepaart haben. Und das sieht ja genauso aus wie bei unseren Hauskatzen, halt nur noch krasser und eindrucksvoller, weil die einfach eine deutliche Nummer größer sind. Und es war genau das, also der Löwe hinter der Löwin, schön im Nacken verbissen. Und die Löwin sah auch nicht sehr happy dabei aus. Den Fehler, den der Löwe aber gemacht hat, war, dass er nicht schnell genug das Weite gesucht hat, sondern als er fertig war, losgelassen hat, hat er sich noch kurz neben sie gesetzt. Und sie ist nur rumgefahren, hat den mit der Pranke so ins Gesicht geschlagen, als er fertig war. Man hat das richtig gesehen. Also okay.
Er wollte die Zigarette irgendwo. Danach.
Ja. Noch ein bisschen kuscheln. Ja. Und sie wollte ihn nur vermöbeln. Ja, ich finde das ganz interessant, dass bei Katzen das ja, bei den meisten Klein- und Großkatzen ist ja so ist, dass die Frau eigentlich den dominanteren aktiven Part hat, so im Gesamtleben. Trotzdem für die der Sex halt in der Regel nicht so angenehm ist. Weil so Löwen, Männchen haben ja nicht so viel zu sagen, so im Rudel. Und genauso irgendwie so eine Leopardendame hat halt auch das größere Revier. Und es ist interessant, dass es da so genau umgedreht ist.
Die Männchen schaffen ja auch nichts bei denen. Die Beute besorgt ja das Weibchen, liegen den ganzen Tag da in der Sonne und lassen sich einen Pelz bräunen. Also dann,
ja, und haben geile Haare.
Genau, da verstehe ich die Weibchen.
Ja, das war mein Fact zu Katzenpenissen.
Karim, was Google ist denn das mit kastrierten Katern?
Ah ja, guter Punkt. Da bilden sich diese Hornpapillen tatsächlich zurück. Man nimmt ihnen ihre Stacheligkeit sozusagen.
Das ist immer so, das finde ich immer lustig, wenn wir Studenten da haben, dann. Wir sehen sie ja vor der Kastration, die Kater, da kann man schön die Stacheln zeigen und dann so ein paar Wochen später ist so, okay, hat auf jeden Fall funktioniert, da kannst du es echt gut überprüfen, ob du alles richtig gemacht hast.
Ja, lustig. Massi, hit me.
Ich habe ja viele Straßenhunde begleitet und ich hatte immer früher die Annahme, dass wenn beispielsweise eine läufige Hündin mehrere Interessenten hat, mehrere Rüden, die sich um sie quasi bewerben, dass meistens der stärkere Rüde decken darf. Es ist aber gar nicht so. Ich habe auf der Straße beobachtet, wie läufige Hündinnen quasi mehrere Anwerber hatten, die halt hier hinterhergelaufen sind, geschaut haben, ne, wann eventuell sie sich dem Ganzen hingibt, und die haben tatsächlich ein Balzverhalten gezeigt. Also da sind die herumgelaufen, um sie herum, haben gescharrt, haben gepinkelt, und es ist tatsächlich so, dass irgendwann, wenn die Hündin beispielsweise entschieden hat, okay, gut, jetzt ist es soweit, es sogar sein konnte, dass der Rüde, der die ganze Zeit das nach Sinn hatte im Konkurrenzkampf mit den Artgenossen, dass er trotzdem decken durfte am Ende. Also, dass hier der stärkste, größte Rüde im Grunde genommen decken darf, dem ist nicht so. Und wir Menschen haben ja auch immer geglaubt, dass es immer so ist, dass auch beispielsweise nur die Alphas sich paaren dürfen. Das heißt also auch, gab es mal die Annahme, das ist wirklich ein bisschen lustig, dass wenn beispielsweise der Rüde dem Mann der Familie nicht traut oder gegebenenfalls ihm nicht folgt oder gehörig ist, das haben wirklich einige Trainer empfohlen, auch öffentlich, ich nenne jetzt keine Namen, dass mal dem Hund mal zuschauen lassen soll, wie der Mann, also der Halter,
die Halterin
beglückt.
Oh,
what?
Aber warum die Halterin? Traumatisierten Hund.
Ja, um zu zeigen, um die Dominanz zu präsentieren, dass man sagt, ey, guck mal, wie unglaublich stark ich bin, jetzt hörst du mir mal zu und du gehorchst mir mal.
Spezielle Stellung, dass es der Hund auch versteht. Es könnte ein bisschen wehtun.
Gott, Doggy-Style natürlich.
So ja, aber halt wie Hunde, umgedreht.
Das erübrigt sich doch selbst.
Ja, stimmt.
Aua. Danach im Krankenhaus mit Penisbruch, herzlichen jedenfalls. Glückwunsch.
Was haben Sie da gemacht? Ich wollte meinem Hund imponieren. Der Doktor, er hört nicht mehr. Also dementsprechend ist es tatsächlich nicht so. Also die Leute, die immer noch vielleicht davon gehört haben und es mal ausprobieren wollten, macht das gerne, lasst den Hund aber raus, bitte. Also das bringt aber nichts. Es ist tatsächlich wirklich super interessant zu sehen, vor allen Dingen bei Straßenhunden, dass der hartnäckigste meistens gewinnt. Also der Hund, der wirklich echt penetrant dabei bleibt, sich nicht abschrecken lässt, auch von der Konkurrenz nicht, dass der am Ende tatsächlich das Glückliche losgezogen hat.
Der darf dann penetrieren, meinst du?
Ja.
Darf ich ganz kurz eine Nachfrage stellen, Marci? Also klar, du nennst keine Namen, okay, aber ist dieses, dass Leute öffentlich empfohlen haben, ist das mehr als 40 Jahre her?
Nein.
Oh nein.
Mehr als 30?
Nein.
Mehr als 20?
Ich glaube so zwischen 15 und 25.
Oh Gott. Also noch nicht so lange her.
Nein. Aber das
klingt so wie aus den 50ern so.
Nein.
Aber das Schlimme ist, es kann ja auch echt böse schief gehen. Also ich darf jetzt nicht zu genau werden, weil dann kann man das vielleicht nachvollziehen in meinem Bekanntenkreis, um wen es sich handeln könnte. Also die Freundin einer Freundin einer Freundin einer Freundin.
Okay.
Ich möchte klarstellen, es geht nicht um mich. Wirklich nicht.
Das kann er mir aber erzählen.
Ich frage nur für einen Freund.
Genau.
Sie hieß Maike.
Nee, also kein Hund im Schlafzimmer oder sowas. Jedenfalls hatte sie einen neuen Freund und sie hatte einen kleinen Hund. Und dieser Hund hat halt auch viel Zeit im, ja, Zimmer verbracht und halt auch, wenn sie mit ihrem Partner oder damaligen Partner zugange war. Und das hat blöderweise immer so geendet, dass man irgendwie nur noch Schmerzensschreie des Mannes gehört hat, weil irgendwann dieser Hund jedes Mal aufs Bett gesprungen ist und ihm so in den Hintern gebissen hat, dass sie dann das halt abbrechen mussten. Und naja, die Beziehung ging auch kurze Zeit später irgendwie in die Binsen. Woran es genau lag, ich weiß es nicht. Vielleicht war der Hund dran schuld in dem Fall. Aber, also ich würde, glaube ich, meinen Hund nicht beim Sex zusehen lassen.
Erfolg.
Ja, endlich ist er weg.
Alter, Falter.
Damit hast du eigentlich schon den roten Faden gezogen zu meiner Geschichte auf der Straße. Der Hund war halt hartnäckiger als der Mann.
Ja, so ist es. Aber ich glaube, wir stellen uns.
Also von daher, Fact, dass nur die Stärksten sich tatsächlich paaren, so dem nicht ist. Ich weiß, dass es allerdings nur jetzt so bei Straßenhunden ist. Die Strukturen beispielsweise hier jetzt Vergleiche zu nehmen zu einem intakten Wolfsrudel ist hier nicht gegeben, weil auch vor allen Dingen in der Zeit, wo Hündinnen dann läufig sind oder die Wölfinnen dann läufig sind, das ist meistens eine sehr, sehr gestresste Zeit im Rudel, weil halt eben da die Elterntiere darauf achten, dass es keine Inzucht gibt dazwischen. Dementsprechend versuchen sie das immer zu vermeiden, zu unterbinden, falls es dazu kommt. Aber auf der Straße sieht es da wiederum ganz, ganz anders aus. Also
warte, die Wölfe machen dann so chaperonenmäßig, dass sie dann da sagen, nein, geht wieder auseinander. Ihr beide seid zu nah verwandt.
Das ist ekelhaft, das machen wir nicht. Genau darum geht es.
Das ist ekelhaft, das ist deine Schwester, nimm deine Cousine.
Karim, warum? Ich hab einen Akzent daraus gehört. Was sollte das heißen?
Nein. Das war mein innerstes Ich, das da rausgekommen ist. Ich wollte hier keiner deutschen Sprachgruppe irgendwas unterstellen. Ich bin mit meinem Fahrlehrer mal durch die Eifel gefahren. Ja, ich bin mit meinem Fahrlehrer durch die Eifel gefahren und in den Eifeldörfern wird man halt mal direkt böse angeguckt oder zumindest interessiert angeguckt, wenn man ein Bonner Kennzeichen hat. Und mein Fahrlehrer winkt und meint, mach dir nichts raus, das ist der Inzest. Und ich so, wow, Alter.
Aber ich glaube, oh, mein Mikro ist gerade abgefallen. Ihr Mikrofon ab. Ich glaube, ich nehme es mal in die Hand. Moment. Das geht auch so irgendwie. Vielleicht. Moment.
Bist du dir sicher?
Maike hantiert gerade mit diesem riesigen Gelenkarm.
Oh, ich habe mir neulich so wehgetan. Da ist dieser Gelenkarm nämlich zusammengeschnappt beim Abbau und einmal direkt den Nagel eingequetscht. Ey, der ist immer noch blau.
Au.
Seid vorsichtig. Moment, ich baue kurz wieder auf.
Was machst du da?
Ich wollte jetzt so voll cool, ich wollte jetzt hier so aufnehmen. Moment. Wie geht das ab?
Massi hält volle Möhre drauf. Hast du alles gefilmt?
Was? Ja klar, das kommt gleich auf Social Media.
Sehr gut.
Das muss ich auch.
Du musst da reinsprechen, wo der schwarze Prängel endet.
Danke, wie geht das ab? Bin wieder da. Pass hier auf zu filmen.
Jetzt musst du nur noch aufhören, seitlich reinzusprechen, sondern gerade reinsprechen. Und
ich spreche gerade rein.
Okay.
So, geht's ja okay.
Scheiße.
Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, wir Menschen haben uns das Sexualleben und Fortpflanzungsleben der Tiere immer irgendwie sehr vereinfacht dargestellt oder vorgestellt. Und es ist eigentlich super komplex auch. Das merkt man jetzt erstmal durch Forschung. Es wird ja bei allen Tierarten davon ausgegangen, irgendwie, ja, das Alpha-Männchen bekommt irgendwie das Weibchen oder die Weibchen und dann ist alles klar. Aber ja, ist ein Faktor bei vielen Tierarten, aber da zählen noch so viele andere Sachen rein, was ich ganz lustig fand. Zum Beispiel Orang-Utans. Die nehmen sich schon ganz gerne so das größte, imposanteste Männchen zur Paarung. Aber die testen auch vorher mal so ein bisschen die Sozialkompetenz des Männchens ab, weil du hast ja auch ein Baby dann mit dem. Und zwar machen die das, indem die dem Männchen Futter klauen. Also es ist ungefähr vergleichbar mit uns. Aha. Du bist mit deinem Date irgendwie im Restaurant, der bestellt sich was Leckeres zu essen, irgendwie Pommes, keine Ahnung was, und du greifst da rein und nimmst dir mal von seiner Portion irgendwie die Hälfte weg und futterst die selbst. Und wenn der dir in eine scheuert, dann passt du dich vielleicht nicht mit dem. Wenn er dich lässt und es ist okay, dann kann der Vater deines Kindes werden. Und
oh, stark.
Finde ich eigentlich eine ganz gute Methode, um das rauszufinden.
So oder so hast du Pommes bekommen, also ganz geil.
Ich hab jetzt irgendwie mega Bock auf Pommes, aber
ich auch, ja. Aber ich esse sie lieber alleine, ich habe ein bisschen Angst.
Wenn du deine Gabel in der Hand hast, später ist nicht so gut.
Ja, genau, direkt erstmal die Hand aufpieksen. Guck mal, Pommes.
Andersrum ist das natürlich nicht so, als würde mir nie irgendwie von einem Mann Pommes wegnehmen lassen. Das ist ganz klar, das geht nur in die Richtung.
Ja, das wäre sexistische Scheiße.
Genau, so ist es.
Ich finde, das ist eine gute Überleitung zu dem zweiten Punkt von mir. Und zwar finde ich es total interessant, wie sich evolutionär Fortpflanzungen spezialisiert haben. Weil aus Männchensicht ist ja immer das Ziel, Samen in das Weibchen zu bringen und zwar nur den eigenen Samen und den möglichst effizient einzubringen, dass er auch drin bleibt und halt möglichst zu einer Eizelle findet. Und da gibt es halt alle möglichen Strategien, unter anderem das, was man von Hunden ja kennt, dieses Hängen, dass die halt einfach während des Sexes, dass da ein Schwellkörper so anschwillt, dass die nicht wieder rausziehen können und dass die nach dem Sex dann gerne nochmal 20, 30 Minuten nebeneinander stehen und einfach irgendwie den...
Hintereinander.
Was ich, ja, genau, ja. Aber,
Hintern
ja, genau,
an Hintern.
Du hast recht.
Ja.
Ja. Und dann führen sie halt irgendwie unangenehmen Smalltalk, aber das ist so eine Strategie, damit halt der Samen drin bleibt und niemand anderes irgendwie schnell draufspringen kann. Besonders beeindruckend finde ich Ziegen, weil die haben den Processus Urethralis und das ist so ein, sieht aus wie so ein Korkenzieher. Und das, was das macht, ist, ist es quasi ein Schlauch, der das Ende vom Samenleiter ist. Und wenn der wie so ein Korkenzieher geformt und wenn der unter Druck kommt, dann schleudert der halt nach außen den Samen in die Vagina der Ziege rein. Und das sieht super strange aus. Ich habe ein Video gemacht. Wenn die Folge hier online geht, posten wir den Ausschnitt mal. Da habe ich nämlich das mal mit einem Schlauch nachgestellt und in der Zeitlupenaufnahme. Okay. Nur mit Wasser natürlich. Aber da kann man sich das mal vorstellen. Weil das ist total abgefahren, dass diese Ziegen halt im Laufe der Evolution sich so entwickelt haben, dass die so ein spezialisiertes System haben, um ihren Samen wie so ein Gartenschlauch, der frei dreht, möglichst effizient unterzubringen. Das finde ich total faszinierend.
Also Ziegen sind die neuen Superspreader.
Ja, genau. Was Jizz angeht, ja.
Oh Gott, ey. Seit wir diesen Podcast aufnehmen, fällt mir auch erstmal wieder auf, was für ein komisches Studium wir eigentlich absolviert haben mit Tiermedizin.
Ne Mist, ja.
Weil währenddessen merkst du es ja nicht, weil du bist ja in deiner Bubble und es sind irgendwie alle verrückt und alle machen den verrückten gleichen Scheiß. Aber wenn man überlegt, dass wir irgendwie im zweiten Semester vor einem Tisch standen, wo irgendwie 8 verschiedene Penisse in Anatomie aufgereiht waren und du sagen musstest, also das ist ein Schafspenis, das ist ein Ziegenpenis, das ist ein Penis von einem Pferd, Hund, Katze, wie auch immer, so rückblickend, weiß ich nicht, wie geschädigt uns das eigentlich hat.
Schon sehr, glaube ich. Ich glaube sehr, ja. Also es ist, wenn man sich das jetzt so mit ein bisschen Distanz vorstellt, echt sehr, sehr befremdlich, glaube ich. So dieses, gerade die ersten 4 Semester, wo man so viel Anatomie hat und die ganze Zeit nur irgendwelche in Formalin getränkten Körperteile sich anguckt und die dann irgendwie genau, weil man hat ja den Fokus da drauf, dass man halt die ganzen lateinischen Namen von jedem kleinen Teil quasi kennt. Und deshalb kriegt man, glaube ich, so das große Ganze nicht mit. Weil wenn man mal einen Schritt zurücktreten würde, würde man sehen, wie weird das eigentlich aussieht.
Ja, man stumpft ja auch einfach extremst ab, was das angeht. Also man merkt es auch manchmal nicht mehr. Ich würde auch von manchen Besitzern, was man da auch so von sich gibt, aber was auch manche Besitzer von sich geben. Also auch, wenn wir jetzt also locker, flockig drüber sprechen alles, vielleicht haben manche Besitzer manche Informationen sind vielleicht bei eurem Tierarzt auch ein bisschen zu viel. Also ich hatte da schon Situationen, da hatte ich irgendwie, oh Gott, da hatte ich einen jungen Rüden, der halt, ja, sehr viel Samenflüssigkeit produziert hat. Der war halt gerade so, der war halt so ein Teenager. Und die Besitzer haben sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass sich der Penis entzündet oder so. Und weil der ein bisschen rot war. Und da habe ich halt gesagt, nee, alles cool. Das ist jetzt einfach die Zeit in seinem Leben. Der produziert jetzt viel von dieser Samenflüssigkeit. Ist okay, das macht gar nichts. Und es war ein junges Pärchen. Und sie guckt einfach nur rüber zu ihrem Partner und sagt, oh, guck mal, das hat er aber von dir. Und ich dachte, nein, bitte nicht. Oh, das sind so Sachen, die möchten wir bitte nicht wissen. Bitte auch bei uns eine Grenze wahren, auch wenn wir, glaube ich, sehr abgehärtet wirklich sind, was solche Sachen angeht.
Wirklich, über Tiere einfach alles eklig erzählen, über Menschen? Nein, danke.
Ja.
Marcia, erinnerst du dich, dass wir das war, glaube ich, mit Polly, oder? Dieser Fall mit der Kastration, wo dieser, bei Wir lieben Tiere, wo der Typ auch da war, dieses Pärchen, wo der Hund kastriert wurde und wir dem Typen beschrieben haben, wie die Kastration abläuft und er
wie er wirklich, sein Gesicht verzogen hat?
Ja, und immer kleiner wurde und die Beine zusammengedrückt hat.
Das
sollte er auch alles nicht wissen.
Ich glaube, das nachvollziehen. Hätte ich auch keinen Bock darauf. Vor allen Dingen ist es halt einfach so, du beziehst das halt auch auf dich, natürlich, ne? Und irgendwie weiß ich nicht, ich finde das halt bei Tieren, ist schon mal was ganz anderes. Ich finde, das ist viel natürlicher, viel weniger pervers und eklig. Wobei ich tatsächlich, also auch das, also auch dieses Perverse, ich meine, das ist ja unsere eigene Moralvorstellung, ne? Was wir als pervers erachten und was nicht. Ich habe mal eine Dokumentation über Delfine gesehen.
Oh Gott, das sind die Schlimmsten.
Vorher, ja, voll krass. Ich habe das gesehen, dass sie sich vorher an Kugelfischen berauschen, teilweise mit mehreren. Und anschließend richtige Vergewaltigungen veranstalten.
Ja.
Also richtige Orgien.
What?
Das ist ja
abartig.
Ja,
das
Delfine
ist unglaublich,
sind richtig schlimm. Ja.
Das sind richtig
perverse. Es sind immer die Süßen und vor allem die schlauen Tiere. Ich glaube, je intelligenter so ein Tier ist, auf desto mehr abartige Ideen
ja,
kommt
super.
Es auch so.
Und der Mensch, der intelligenteste, kommt auf die krank.
Ja, das ist ja,
ja das ist alles krass, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich nach dieser Dokumentation Delfine mit anderen Augen gesehen. Ganz anderen Augen.
Keine Spenden mehr an Delfinschutzvereine.
Solange es consensual ist, whatever floats your boat, so, ne? Jeder Jack ist anders. Aber wenn es halt irgendwie dann Kugelfisch-Gangbangs sind, dann bitte nicht.
Ah, nein, das hast du jetzt missverstanden. Also die
Nein, ich meine,
Kugelfisch,
unter Kugelfisch, dann, unter Einfluss quasi.
Die sind übel. Das sind richtig üble Viecher. Also wirklich. Liebe Eltern, falls eure Kinder irgendwie Sticker von Delfinen an den Wänden haben, reißt sie ab.
Oder Flipper. Diese, kennt ihr noch diese Schulranzen, diese Scout-Schulranzen mit Delfinen drauf?
Oh, den hatte ich auch.
Einfach mal zu einem Kind gehen und das Zitat von Massi. Ja, der Onkel Massi hat dir was zu sagen.
Hör mal, das ist wirklich so.
Aber weißt du, kannst du Gangbang sagen?
Oh no.
Die armen Eltern.
Das schneiden wir
raus. Ja, das schneiden wir auf jeden Fall raus.
Das drin wird ab.
Sonst kommt der Jugendschutz.
Delfinvereinigung plus Tierschutz. Egal. Jedenfalls. Also wir Menschen haben ja immer eigentlich diesen moralischen Aspekt, ne? Was okay ist, was nicht okay ist. Und ich finde, solange es natürlich ist und keiner einen Schaden davon trägt, in dem Sinne, dass es halt wirklich echt, jetzt abgesehen von Kätzinnen, finde ich das absolut in Ordnung. Und ich finde das so interessant, wenn der Mann im Haus, und da hast du mir diese wunderbare Überleitung gegeben, sich selbst persönlich bedroht fühlt, wenn sein Hund gehögelt wird. Ich habe so häufig Klienten bei mir, die zusammen zu mir kommen, so als Pärchen, und dann bringen auch einige von denen beispielsweise ihre eigenen Hunde mit in die Beziehung. Und dann kann es mal vorkommen, dass beispielsweise der kleinere Hund trotzdem der Hund ist, der beispielsweise am erregtesten ist und häufig halt rammelt und irgendwie, ja, wird das missverstanden als Dominanzgehabe. Es ist allerdings so, dass das Rammeln an sich oder das Högeln nicht nur als Sexualakt gesehen werden kann oder beispielsweise als Dominanzverhalten oder Imponiergehabe, sondern vielmehr auch dazu dient, um Stress abzubauen. Also das heißt also, wenn jetzt mehrere Hunde in einer Meute zusammenleben und einer der Hunde ist beispielsweise besonders aufgeregt, kann es sein, dass andere Hunde, andere Beteiligte aus dieser Meute dahin gehen und diesem aufgeregten Hund festhalten und högeln, bis er sich beruhigt. Es kann aber auch dazu führen, dass der eigene Körper schon sagt, ich bin so unruhig, ich muss irgendwie hier gerade diese Unruhe abbauen, und dann suchen sie sich das nächstbeste und högeln die Unruhe ab. Ich hatte mal eine Klientin, die mit einer Hündin namens Ronja, und Ronja hat immer die Halterin gehögelt, wenn sie gelacht hat. Und das fand die Halterin so lustig, auch überall. Die saß im Restaurant und hat gelacht, und dann stand der Hund auf und hat sie festgenommen und hat sie gehögelt. Und das fand sie wiederum so lustig, dass sie noch mehr lachen musste, wohingegen Ronja sie noch mehr gerammelt hat. Also das Ende der Geschichte war ein Gelache und ein Gehögle, was wirklich ausgeartet ist. Und hier geht es darum, dass man eigentlich auch das Ganze nicht als Dominanzgehabe betrachtet, und das wird auch etwas falsch von uns Menschen angesehen, sondern vielmehr halt eben ist es allumfänglich für viele verschiedene Situationen. Es kann ein Sexualtrieb sein, was die Hunde halt eben ausleben. Es kann eine Übersprungshandlung sein. Sie können beispielsweise Artgenossen damit beruhigen oder sich selbst halt bei bestimmten Konfliktsituationen beruhigen.
Warte, und in dem Beispiel wollte Ronja ihr Frauchen beruhigen, weil sie dachte, das ist irgendwie weird.
Die Aufregung von Frauchen.
Ah, okay.
Und das spannend. Hat sie noch mehr aufgeregt, das Frauchen. Sie hat noch mehr darüber gelacht, wohingegen Ronja sich verpflichtet gefühlt hat, sie noch intensiver zu.
Ich helfe dir.
Ich helfe dir, spömstisch. Ist das denn, Maike, ist das denn nicht bei Bonobo-Affen so, dass sie Konflikte genau da mit Koitus lösen?
Genau, das ist der Hauptunterschied zwischen Bonobos und Schimpansen. Wenn Schimpansen eher aggressives Verhalten zeigen, ja, gehen Bonobos eher in die sexuelle Richtung und auch relativ unwählerisch. Bei den Bonobos haben die Weibchen auch sehr viel zu sagen, und dadurch können die auch einen großen Teil der Konflikte eben friedlich lösen. Also es klappt ganz gut bei denen. Sollte man sich vielleicht auch mal überlegen.
Bitte vielleicht auch ein Bonobo sein.
Besser als ein Delfin, ne?
Nee, als Delfin ist ja okay. Also kommt drauf an, wen sie halt gerade.
Ja.
No, besser als Kugelfisch. Besser als weiblicher Delfin, besser als, ich glaube, die nehmen auch andere Fischarten und Säugerarten. Ach, das ist schlimm, diese Tiere.
Das sagst du mit unserer moralischen Vorstellung. Das ist halt etwas, was wir bewerten das.
Ja, aber du hast ja auch gerade zum Beispiel gesagt, solange es alle wollen und solange es natürlich ist, ist es okay. Aber ich glaube, natürlich ist oft weg von, was alle wollen. Ja, weil genau. In der Tierwelt ist es ja. halt oft so, dass ja so Sachen, die bei uns zu Recht stark kritisiert werden, wie Vergewaltigungen, sind halt in der Tierwelt an der Tagesordnung. Also viele Weibchen werden von den männlichen Partnern bis zur Erschöpfung gejagt, damit sie dann eben bestiegen werden und sich die Männchen fortpflanzen können. Und die Weibchen haben da eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ist sowohl bei Wildtierarten so, als auch bei allen möglichen Tieren, die bei uns im Kinderzimmer leben. In den meisten Fällen, also Meerschweinchen, Kaninchen, das ist oft nichts, was der Hälfte der Sexualpartner besonders viel Spaß macht.
Das ist dann die Naturalistic Fallacy, dass man davon ausgeht, dass, weil es natürlich ist, es automatisch besser ist, aber halt, es gibt durchaus auch Dinge, die natürlich sind, die in der Natur vorkommen, die wir jetzt, wie ich finde, dann zu Recht als nicht so geil betrachten.
In diesem Fall durfte die Halterin von Ronja gehögelt werden und es war in Ordnung. Alle hatten Spaß.
Ja,
dann ist es ja okay.
Jeder, wie gesagt, jeder Jack ist anders, ne? Go, go, go for gold, Ronja.
Was haben wir noch für Facts?
Ja, passt ja eigentlich ganz gut, weil ich eben wieder das Thema Kleinsäugerheimtiere angesprochen habe, die natürlich, wie wir schon drüber aufgesprochen haben, nicht in Kinderzimmer gehören. Aber besonders dann finde ich es halt interessant, nochmal die Verbindung zu sehen und wie viel, ja, Wildheit oder Natürlichkeit noch in diesen Tieren auch steckt. Und was ich super interessant finde, aber nicht unbedingt vom Sexualakt her, sondern eher von der Fortpflanzung an sich, sind Meerschweinchen. Das sind ja so Tiere, die wirken immer so süß und ruhig und unschuldig und als könnten sie kein Wässerchen trüben. Und die sind so faszinierend, was ihre Fortpflanzung angeht. Es geht schon damit los. Was glaubt ihr denn, wann ein Meerschweinchen geschlechtsreif ist?
Boah.
Mit wie vielen Wochen oder Monaten?
Dritten Monat?
Ja, relativ früh. Ich würde auch so um den Dreh sagen. Ich sag mal 2.
Die sind schon mit 4 Wochen geschlechtsreif.
Deswegen,
ja.
Frühreif.
Sehr früh, ja. Also die sind noch nicht unbedingt zuchtreif in dem Alter. Wir sprechen ja in der Tiermedizin von der geschlechtsnahen Zuchtreife. Das heißt, die Geschlechtsreife ist, wann ein Tier sich fortpflanzen kann. Die Zuchtreife ist, wann es das auch wirklich erst machen sollte, weil es eben die körperliche Kompetenz dafür hat, mit Nährstoffen, Wachstum etc. Leider klappt das oft nicht. Und deswegen werden viele Meerschweinchen, wenn sie in der Zoohandlung vom Züchter abgegeben werden mit 5, 6, 7 Wochen, sind oftmals schon tragend, leider, wenn sie vorher nicht von den männlichen Tieren getrennt worden sind. Und das ist auch ein großes Problem. Was man ja auch oft hört und was man früher auch angenommen hat, ist, dass eben viele Tierarten Inzest vermeiden, weil es ja auch zu negativen Effekten führt, wie zum Beispiel Krankheiten, die sich durch Inzest ja stärker verbreiten. Mittlerweile weiß man ja aber auch, dass es bei vielen Tierarten eben nicht so ist und die nicht so wählerisch sind, was ihre Geschlechtspartner angeht. Und vor allem Meerschweinchen beispielsweise, wie auch Kaninchen, denen ist das völlig Wumpe, ob es der Onkel, der Cousin, der Vater oder der Bruder ist. Die pflanzen sich mit dem vor, der gerade da ist. Und deswegen hat man dann oft in den Fällen ein junges, frühtragendes Meerschweinchen mit Inzestbabys. Ist natürlich alles, was man nicht haben will. Also da am besten darauf achten, dass man sich eben kein trächtiges Meerschweinchen anquatschen lässt. Genau, und was ich eigentlich besonders cool finde an Meerschweinchen, ist, wie die schon mal zur Welt kommen. Habt ihr schon mal ein Meerschweinchen-Baby gesehen? So ein ganz frisch geborenes?
Mm-mm. Nee.
Die sind komplett fertig. Also die sehen aus wie die Mini-Version ihrer Eltern. Die machen alles schon, das sind Nestflüchter. Und die machen alles schon im Uterus. Die sind komplett durch, wenn die kommen. Die haben die Augen offen, die haben Fell. Und was ich am coolsten finde, die haben schon im Mutterleib einen Zahnwechsel. Das heißt, die haben Milchzähne, die werden wieder resorbiert und die haben bleibendes Gebiss, wenn die kommen. Was total cool ist, weil die können sofort ein paar Stunden nach der Geburt anfangen zu fressen.
Mhm.
Also da hat sich Natur mal coole Sachen ausgedacht.
Ich google das mal.
Ja, mach das mal, das ist echt cool. Weil wenn man sich mal so ein Meerschweinchen-Dame anschaut, die hat auch nur 2 Zitzen. Und zwar ganz hinten am Bauch liegend. Und die kriegen ja aber manchmal bis zu 6 Babys. Das sind ja viel zu wenig Zitzen für so viele Babys. Und das liegt daran, dass die Babys eben natürlich zum einen auch Milch aufnehmen, aber zum anderen eben auch schon komplett festes Futter zu sich nehmen können.
Spannend, weil normalerweise hat man auch immer die Regel, dass Anzahl der Zitzen durch 2 ist die durchschnittliche Menge an Nachwuchs, oder?
In den meisten Fällen, ja. Aber da hat es halt, es ist auch bei Meerschweinchen sehr spannend. Unterschiedlich. Viele haben auch nur 1 bis 2 Babys, aber manche bekommen halt auch 6 Babys. Und das ist ja eh der Wahnsinn, wenn man mal guckt, wie groß die auch schon sind im Verhältnis zu dem Muttertier. Was, die sind unglaublich riesig.
Ja, ich sehe das gerade.
Genau, das heißt, das ganze Becken von dem Muttertier muss weich sein und auseinandergehen. Deswegen müssen die auch relativ früh in ihrem Leben schon die Babys bekommen, damit das alles noch weich ist. Wenn die zu lange warten, die Meerschweinchen, erst nach ein paar Jahren tragend werden, haben die echt massive Probleme, die Babys rauszukriegen.
Oh mein Gott, die sehen so süß aus, Maike.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe nämlich gerade eine Meerschweinchen-Mama in der Praxis oder eine künftige Mama, die gerade hochtragend ist. Die war neulich wieder zum Check-up da. Die müssen auch bald kommen. Und da könnte ich euch im Anschluss an die Folge ein Bild reinstellen und auch gerne euch zu Hause. Dann könntet ihr mal raten und zählen, wie viele Babys da drin sind. Wir haben nämlich gerade ein Röntgenbild gemacht erst. Ja, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich hoffe, die Geburt läuft gut. Das ist die erste Geburt von der Meerschweinchenmama. Das war auch so ein typischer Unfall. Da war ein Pflegeschwein zu Besuch. Ja, das Pflegeschwein war ein Kerl, kein Mädchen wie angenommen. Und ja, das geht halt relativ schnell.
Ja, krass. Spannend.
Also, wir sind aber komplett nackt.
Ja, das ist ja immer der Unterschied. Ja, Nestflüchter und Nesthocker. Das ist ja auch bei Feldhasen, Kaninchen auch so ein krasser Unterschied.
So, wie schaut's aus? Haben wir noch was oder sollen wir zum Spiel kommen?
Bitte, bitte, bitte. Wer ist der Spielleiter heute?
Moi. Okay, alles klar. Das Spiel heute heißt...
Soll ich meine Hand okay vom Mikrofon halten die ganze Zeit?
Wir machen es ganz schnell. Du musst einfach ganz schnell die Antworten geben. Und das Spiel heißt, die Reihenfolge zählt. Okay. So geht's. Was ich mache, ist, ich gebe euch die Buchstaben eines Tieres, aber in der falschen Reihenfolge. Und ihr müsst mir dann sagen, was für ein Tier ich suche. Okay?
Oh Gott, okay.
Gut.
Du sagst jetzt aber nicht, wie viele Buchstaben es insgesamt hat am Anfang. Du haust einfach nur die Buchstaben hintereinander raus.
Ich hau nur raus und ihr müsst mir noch bitte ein Buzzergeräusch geben.
Wir sollten einfach reinrufen.
Ja, okay, alles klar, gut. Ja. Dann machen wir es so.
Oder doch den Delfin.
Nein, Delfin ist jetzt tabu. Sowas Dreckiges wollen wir nicht. Marci, du hast echt gerade mein Delfin-Bild wirklich
ein bisschen zerstört. Die Doku war krank. Ja. Ich schick dir mal den Link, Bro.
Nee, danke.
Danach siehst du die Welt anders.
kannst du deine Tochter angucken. Super.
Boah, ich gehe jetzt gleich so unter meinen Schreibtisch und in so Fötalposition und weine. Okay, alles klar, komm. Erster Begriff. Ich sage die Buchstaben und ihr ruft einfach rein, wenn ihr glaubt, das zu wissen. C. E. H.
Echse.
N.
Verdammt, es geht schon nicht mehr.
W. S.
Meerschweinchen.
I.
War es das jetzt?
Ihr habt jetzt beide einmal verkackt, deshalb gebe ich euch jetzt die Chance, noch einmal was Richtiges zu sagen. Ich wiederhole nochmal die Buchstaben. C. E. H. N, W, S, I. Drei, zwei, eins.
Was?
Die richtige Antwort wäre Schwein gewesen.
Oh mein Gott, darf ich einen Stift haben und ein Blatt Papier?
Nein.
Nein, das ist
unfair.
Oh nein.
Das darfst du nicht.
Die, okay, 0-0. Der zweite Begriff. Gott. Z, E, K, T.
Zecke. Scheiße.
Nein.
Z. Ich weiß es.
Zecke war es nicht. Maike löst.
Katze.
Das ist korrekt. Ding, ding, ding. 1-0 für Maike. Nächster Begriff. G. E. I. L.
Geil.
Igel.
Boah, ich bin eine Katastrophe darin.
2-0 für Maike. Wir haben noch ein paar Begriffe. Also weiter geht's.
Wie viele hast du noch? Wie viele
Begriffe? Ich habe noch 5.
Oh, fuck, das hört ja gar nicht mehr auf.
Okay,
schaffst
weiter
du,
geht's.
Okay.
R, P, D, E, F.
Pferd.
Yes. 2-1 für Marci. Da ist er wieder im Rennen. Weiter geht's. O, S, L, W, R, A, S.
Nochmal.
O, S, L, W, R, A, S.
Bitte.
Noch ein letztes Mal. O, S, L, W, R, A, S.
Wo soll denn das wehen?
Vielleicht hilft es euch, wenn ihr wisst, dass jetzt zu Hause ganz viele Leute in ihre Kopfhörer reinschreien und die Antwort wissen.
Aber kein Druck.
Okay, ich löse, es wäre das Walross gewesen.
Ah.
Nächster Begriff, es steht weiterhin 2-1 für Maike.
Wird das nicht mit scharfem S geschrieben?
Gut, nee, ich glaube nicht. Egal. Scheiße. Wirklich. Nächster Begriff. F-I-N-E-L-D.
Nilpferd.
Oh!
Was?
Ich dachte, es kommen noch ein paar.
Ich sage nochmal. F-I-N-E-L-D.
Delfin?
Massi, du hast Vorrang.
Oh, jetzt weiß es.
Yes.
Oh, Mann.
2-2, es ist wieder ausgeglichen.
Aber
so,
auch so pervers zu sein.
Ich habe noch zwei
jetzt
Begriffe.
Kugelfisch, ja.
Der nächste. T-R-T-A-E.
Ratte.
Ja, Mann.
Jetzt holt's
da
aber
ist
auf.
Das Ding. 3-2. Maike, jetzt kommst drauf an. Der letzte Begriff, den musst du dir jetzt holen, um noch eine Chance auf den Sieg zu haben. Gut, ist ein bisschen eine längere. Ich sag's nur dazu.
Oh. Yes.
Ready?
Ja.
I-N-R-F-N-A-E-Z-T-O-L-R-E-T.
Das kann ich mir nicht mal merken.
Ich habe es mir auch nicht gemerkt.
Okay. Jetzt wo ich es einmal gehört habe, ich sag's nochmal. I-N-R-F-N-A-E-Z-T-O-L-R-E-T.
Ein Tier, wo uns
okay, ich helfe euch. Es ist ein Kompositwort. Es besteht aus zwei Teilen. Ich sag erstmal, dass das erste ist R T E L A F.
Was?
Massi und ich haben voll den leeren Blick irgendwie.
R T E L A F.
Ich hab grad schon, nee.
Gut, ihr kommt nicht drauf. Das ganze Ding wäre gewesen, der Zitronenfalter.
Ach ja, komm jetzt aber. Was zur Hölle?
Da macht er noch. Gut, Freunde, damit hat, glaube ich, Massi gewonnen. Oder wollt ihr noch die Schätzfrage haben?
Ich will gerne eine Schätzfrage haben.
Nee, Massi hat gewonnen.
Nein, das ist eine Schätzfrage. Ich will eine Schätzfrage, bitte. Es steht jetzt
okay.
Ausgleich.
Gut, alles klar. Schätzfrage. Wie tief können Cuvier-Schnabelwale tauchen?
Wie groß ist denn das Vieh?
In Metern, bitte.
Googlest du jetzt, wie die aussehen?
Was ist das für ein Wal? Ich will gucken, wie das Vieh aussieht. Das ist so ein 15-Meter-Wal oder ist das so ein Mikrowal oder so?
Nee, das ist so ein mittelgroßer.
Wal.
Aber nicht, nee, ihr dürft nicht googeln, weil sonst seht ihr, wie tief der taucht.
Das sehe ich doch nicht, wenn ich Bilder google, oder?
7 Meter lang, 3 Tonnen schwer. Also ein mittelgroßer.
Oh, der ist aber eigentlich ganz schön. Der ist so länglich.
Ein süßer, ne?
Ja. Süß.
Kommt cool. Auch so ziemlich in allen Ozeanen vor.
Na toll. Und Einfluss des Menschen. Und wir jagen die natürlich. Wir jagen ja alles.
Natürlich. Toll. Also, wie tief tauchen Cuvier-Schnabelwale? In Metern. Let's go.
Das ist ja wahrscheinlich der am tiefsten taucht. Sonst würde man den ja nicht nehmen.
Boah, ey, das ist ein super Fakt.
Okay, sag mir eine Zahl.
Wie tief taucht ein Apnoe-Taucher denn?
Nicht sehr tief.
50 Meter oder so.
Ich suche mal den Apnoe-Rekord. Mhm. 316 Meter, 53 Zentimeter ist
so
der Apnoe-Rekord, ja.
Oh mein Gott, 300 Meter. Okay, dann sage ich, das Vieh taucht.
Entschuldigung, das ist die längste, das ist die längste Strecke. Wie tief? 332 Meter der tiefste.
Okay.
Ja.
Ja, dann taucht das Vieh wahrscheinlich 10-mal so tief.
Sag mal eine Zahl.
Ja, was sind das dann? 3.300.
Massi?
Boah.
Sonst wäre es ja nicht beeindruckend.
Ich sage 2.800.
Damit ist Massi näher dran, das sind 3.000 Meter.
Ey, aber gut geschätzt.
Um Sackhaaresbreite hast du den Punkt
bekommen.
Aber ich
hätte den Punkt nicht bekommen, hätte Wahnsinn, vorher oder? Nicht diese Frage gestellt. Ich hatte einen Vergleich.
Das stimmt, das war ziemlich clever,
sehr,
Mike.
Sehr clever.
Ja.
Noch cleverer wäre es gewesen, hättest du das alles für dich behalten.
Ja, ich würde sagen, damit habt ihr sozusagen ein knappes Unentschieden oder sowas in der Richtung.
Massi hat gewonnen. 300.
3.300 hat sie gesagt.
Weil ich habe einfach 10-mal das von dem Taucher genommen.
Boah, stark. Super. Boah, das ist Wahnsinn.
Gut, alles klar. Damit,
sei gegrüßt in den tiefsten
Die gehen ab,
Seen.
Ne?
Halt dich fern von Delfinen.
Aber der ist groß genug, um die Vergewaltiger fernzuhalten von sich.
Ich werde dieses Wissen nie wieder los, leider.
Ich schicke dir den Link. Schau es dir an.
Ja, schick's mir mal. Ich guck's mir an.
Das ist crazy.
Ja. Ich zerstöre jetzt meine
Kinder. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die Doku, guck sie nicht, sie zerstört dein Leben. Das ist, du findest nichts mehr süß.
Das ist krass. Okay. Das ist wirklich krass. Okay. Da siehst du die Welt mit ganz anderen Augen.
Ja, Otter sind auch furchtbar. Otter auch ganz böse.
Mies.
Ja.
Okay, schick's mir bitte, ja. Okay, Marcel, du gehst jetzt wahrscheinlich pennen, wenn
ich
du kannst.
Ich muss arbeiten. Da gibt's nichts mehr zu da wartet einiges auf mich.
Dann hoffen wir, dass Amadeus sich heute Nacht ein bisschen schlafen lässt. Ich gehe mich jetzt impfen lassen.
Hey, cool, herzlichen Glückwunsch.
Ja, sehr gut. Erste oder zweite?
Die erste und einzige, weil es gibt hier nur Johnson und Johnson.
Johnson.
Deshalb, keine andere Wahl, deshalb ich nehme was da ist. Ja.
Dann cool. Viel Erfolg, wenig Nebenwirkungen.
Danke, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ne?
Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.
Ciao.